Moin Leute und herzlich willkommen zur 49. Folge Dreipunktaufnahme. Wir sprechen heute über Abgasnachbehandlungen, SCR-Cuts und die Sinnhaftigkeit davon. Wir sprechen darüber, dass es jetzt richtig rund geht draußen. In der Düngung geben wir Vollgas. Es ist gutes Wetter, alle haben Bock. Und wir sprechen darüber, was die aufgeräumte Werkbank mit unserer Community-Bindung zu tun hat. Also, viel Spaß.
Junge, okay, dritter Versuch jetzt.
Dritter Versuch.
Soll ich
ohne jetzt, in den Zollstock beißen.
Soll ich nochmal in meinen Meterstab beißen?
Ja, beiß nochmal rein. Stell mal jetzt nochmal nach.
Damit du das nochmal kommentieren kannst.
Damit ich nochmal sagen kann, ob du misst, ob er reinpasst. Aber schönen Pulli hast du an.
Dankeschön.
Der passt. Darf ich sagen, was da drauf ist?
Ja, klar.
Da steht, das ist das Logo von der Motorhaube von Fendt 728.
Der Aufkleber. Und eigentlich ist es sehr falsch, weil ich fahre ja jetzt seit Tagen 726. Ich müsste eigentlich einen neuen Pulli sticken. Aber das ist mir ein bisschen zu viel. Ich müsste ja eine neue Stickdatei dafür machen.
Dann aber schnell. Das geht ja so nicht. Das ist ja protzen, also dass du mehr draufstehen hast, als du fährst, das geht ja nicht. Das muss man, wenn, dann andersrum machen. Wenn, dann
jetzt anders machen. Es ist genauso peinlich. Hatten wir das nicht schon mal? Bei uns gibt es einen Lohner, Bäckerei, der, oh fuck, ich glaube, da liegt noch eine Bestellung von dem zu erledigen bei mir. Der hat 9,36 und hat 8,19 draufstehen. Brudi, Alter, man schreibt doch nicht 8,19 auf dem Motorhaube. Vor allem sieht man doch an der Motorhaube, dass es ein 9er ist und kein 8er.
Ja, das ist ein bisschen komisch. Aber wir haben auch noch einen Aufklebersatz für ein 8, also das ist, oder für ein COM 3, 8er oder 7er, wie man es auch immer nennen will. 8,17 und 8,19 haben wir letztens erst gefunden beim Dreh für die NDR-Doku. Aufkleber.
Hä, 8,17? Okay, 8,17 war aber der COM 2, also mit dem 5,7 Liter Motor noch.
Mhm, genau.
Ohne Common Rail, aber 8,19 gab es ja in den COM 2, COM 3 nicht. Den gab es ja dann erst ab da, wo es bis 8,28 ging.
So, genau, soweit ich weiß auch, das waren wohl individualisierte Aufkleber, die Papa mal gemacht hat.
Hä, aber was, der 800er hatte doch keinen Aufkleber. Der 8,19 muss doch eigentlich einen... Der muss doch diesen Chrom-Schriftzug da haben,
ja, draufgeklebt. Ja, aber das sind Aufkleber, da steht 8,19 drauf und die sehen täuschend echt aus. Ich weiß nicht, ob die echt sind.
Wo hat Bex Günther die denn in Polen machen lassen? Oder war er in der Türkei im Urlaub?
Ich weiß es nicht. Nee, aber normalerweise, man kann halt, wenn du jetzt, ich sag mal, einen 8,20 hast und schreibst 8,18 drauf, das ist okay. Ja, oder du hast einen Jaguar 69 und schreibst 59 drauf.
Okay,
das ist anders.
Das ist okay. Ganz große Frage, lieber Klaas.
Oder du hast einen BMW 40D und schreibst 30D drauf. Das wird auch passen. wir haben zum Beispiel auch damals, oder mein Onkel hat damals einen 560 gekauft vor 20 Jahren, Lexion 560. Und das war der größte Drescher in der Region. Auch mit einem 6,60 Meter Tisch, sowas hatte keiner. Da sagten alle, oh, viel zu groß und so. Da hatte er Angst vor, dass die alle sagen, ja, das ist viel zu groß und das kann doch nicht sein, was für ein Quatsch. Dann hat er aus dem 560 einen 550 gemacht und aus dem aus dem Schneidwerkstisch V660 V600 gemacht. Also die Aufkleber verändert. Die alten ab und dann die neuen drauf. Damit der nicht so groß aussieht. Und dann haben wohl aber die Lohner, die sich damit auskannten, haben wohl, bevor der Drescher schon zu Hause angekommen ist, der war da auf dem Weg, den haben sie abgeholt vom Händler. Und bevor der Drescher zu Hause ist, wussten die schon, da stimmt was nicht. Da gab es schon die Telefonate, weil irgendwer den Drescher gesehen hat und irgendwer sollte dann die Sterne in den Haspel zählen. Wie viele Sterne hatte denn? Ja, 5. Ja, da passt was nicht. Das passt nicht. Das ist ein 6,60 Meter Tisch. Steht da dran, 6 Meter. Nee.
Ja, vor allem,
wie, und spätestens, wie, und spätestens, wenn du die Rechnung als der Tank schreibst, aufgeklappt wurde. Ja? Da war klar, das war auch kein 550. Das war ein 560, aber Ja, Understatement war wichtig.
Warum, woran erkennt man, was ist der Unterschied von 55 zum 560?
Soweit ich weiß, hat der 55 einen kleineren Korntank.
Okay.
Kann aber auch sein, dass er
Ab.
den gleichen hat und einfach nur mehr, weniger Leistung hat. Das kann ich nicht genau sagen.
Ich dachte immer, es gibt so eine große Größe Korntank und eine kleine. Und dann gibt es immer so zwei Modelle mit dem großen und zwei mit dem kleinen, irgendwie so.
Ich wundere mich sowieso, wie viele Abstufungen für den Korntank es bei Klaas gibt. Das ist bei den anderen Herstellern weniger. Beim Ideal gibt es bei den großen eine Größe. 17 Kubik, glaube ich. Fertig. Willst du einen kleineren
Ja.
haben? Scheißegal, wiegt eh das gleiche. Weiß ich
Ja,
nicht.
das denke ich halt auch. Ich meine, du entwickelst dieses Fahrzeug so, dass so ein großer Korntank reinpasst. Ja, dann tu den halt rein. Mein Gott, das Fahrzeug ist ja dafür gemacht, dass es den tragen kann
Ja, und vor
und
allen Dingen,
unterbringt.
also das sind ja beim, ich glaube beim Ideal 7, doch den Radmaschinen, da ist ja glaube ich kleiner, aber auch deutlich kleiner denn die Abstufung. Und ich denke mir auch, die Teilevarianz ist doch viel zu groß, dass so wie bei Klaas hast du 12,5, 13,5, 15, 18.
Ja, für was brauchst du 12,5 und 13,5? Wenn es nur eins zur
Ja,
Auswahl
das
gibt,
ist,
dann nimmt man das, das es gibt.
ich glaube, bei denen geht's auch darum, um die Belastung für die Fahrwerke jeweils. Mit denen, also wenn sie Radmaschinen sind, wie stark die belastet werden können, dass sie bei Radmaschinen eine kleinere Tanks haben, dass die Leute auch die Tanks einfach nicht so voll machen. Ne? Und du hast ja auch verschiedene Ausführungen an Achsen vorne drinne, dann hast du verschiedene Ausführungen von Terratrak. Oder Ausführungen nicht, nee, hast du nicht, beim Terratrak nicht, aber den gibt's den großen Tank zum Beispiel nur mit einer Zentralschmierung für Terratrak, weil die Belastung so hoch ist und solche Geschichten.
Okay. Ja gut, die werden sich schon was dabei gedacht haben. Da sitzen ja auch keine Idioten dahinter.
Nee, das kann man auch mal so sagen.
Da müssen wir ja schon festhalten. Aber jetzt, ich wollte noch mal zurückkommen auf den Aufkleber. Was genau habe ich denn davon, wenn ich auf einen 820 nach 18 Aufkleber drauf mache? So, ich meine, in der Geschichte jetzt von deinem Onkel, okay, das ist einfach um die Bauern vor sich selber zu schützen. Ja, verstehe ich. Aber so, es bringt mir ja nichts. Ich schreibe das drauf, was ich habe. Da gibt es auch diesen einen Lohner, der da so ein 800er hat und an seinem 9er da rumschreibt. Ich weiß gerade nicht, wer heißt, wird mir manchmal auf Insta angezeigt. Und dann hat er als Aufkleber sich 8 Fragezeichen, Fragezeichen machen lassen und hat als Kennzeichen 820. Ja, Bruder, dann verrätst du doch schon wieder, was du hast. Weißt du, wie ich
Ja,
meine?
schwierig. Ja.
Da muss ich auch kein Geheimnis draus machen.
Ja, ach, da gibt es interessante Philosophien. Am Ende juckt es ja auch nicht für die Arbeit, die man. Das sind ja so reine Spielereien. Aber die gibt's halt.
Es macht aber Spaß, sowas.
Naja. Was auch immer.
Mit
Das gehört
Wissen
zum
und
Gossip.
Unwissen zu spielen und
Genau.
immer rauszufinden, wer weiß was und wer könnte was rausfinden und den Leuten ein Rätsel stellen und so Sachen. Das macht schon viel Freude, muss ich sagen.
Wissen ist Macht.
Genau. Ja, spannend.
Wissen ist Macht. Weißt du, was auch Macht beim, also weißt du, wo auch Wissen Macht ist?
Wo?
Beim 8R, der jetzt rausgekommen ist und wo wir jetzt wissen, was drin ist.
Ach so, ich denke, Alter, geile Überleitung übrigens. Ich denke die ganze Zeit, wir haben doch schon drüber geredet. Das war ja am Telefon, nicht im Podcast.
Ja.
Für mich war das Thema schon so abgehakt, so ja, wir neulich einmal so, ja, okay, du hattest mit allem recht, okay, wir haben das schon besprochen. Aber komm, hau raus. Womit hattest du
Ja, das
recht? Der
stimmt ja nicht. Das
Motor?
ist ja Quatsch. Also der
Warum?
Motor hat gepasst. Das
Der
war
Motor
das,
hat
wie
gepasst.
erwartet.
Die Reifen waren auch wie erwartet, 235er hinten.
Die
Dann
Leistung hat auch
das
ungefähr
Leistungssegment
gepasst.
hat ungefähr, ja, kam ungefähr hin.
Aber ist jetzt mit, also mit diesem IPM, also mit dieser Überleistung oder mit der Boostleistung sogar noch mehr als gedacht. Also ich hätte nicht gedacht, dass er über 600 PS geht. Deutlich. Also am Ende sind ja 594 und wenn du jetzt mehrere Komponenten zusammen oder Zapfwelle, Zugarbeiten und so in Kombination benutzt, dann werden irgendwann, denke ich, diese 40 PS extra freigeschaltet und dann hast du diese 634 PS, aber das ist schon geisteskrank. Also das ist in der Größe Wahnsinn. Dann habe ich
Alle.
gedacht, dass er ein Lastschaltgetriebe bekommt und als Option E-Auto-Power. Hätte ich nicht gedacht, dass er rein als E-Auto-Power angeboten wird. Also ein bisschen spekuliert habe ich, weil es prinzipiell Sinn macht, weil das E-Auto-Power ja gezeigt hat, dass es einen hohen Wirkungsgrad hat, nahe am Lastschaltgetriebe. Wozu brauchst du dann noch einen Lastschalter? Weil eigentlich wäre das nur Entwicklungsarbeit für den Trecker. Also richtig Kosten eigentlich, ein neues Getriebe zu entwickeln, wenn es keine Vorteile bietet. Wenn du die Vorteile vom Stufenlosen mit dem gleichen Wirkungsgrad bekommst, macht es keinen Sinn. Die Komponenten haben sie aus ihrem Radladersegment für den E-Auto-Power, haben sie jetzt erprobt. Macht einfach Sinn, den nur stufenlos anzubieten. Weil auch die Amis haben ja irgendwann beim Planting keinen Bock mehr auf Schalten. Ja, was haben wir noch? Was wolltest du eben noch sagen?
Ja gut, ich bin mir unsicher, ob die John Deere-Fahrer, vor allem die in Amerika, die sind halt schon, da ist es ja so, wie wenn wir 824 fahren. So. Das ist einfach Kult, da geht's nicht. Also den ganzen Tag auf dem 824 hocken kannst du nicht vergleichen mit jetzt hier 726 hier auf dem Tannhof. Aber es gibt halt auch einfach die Leute, und die gibt es in Deutschland auch, die wollen das. Die haben Bock, mit einem M-Betrag zu fahren, wo keine Klima hat, und dann muss alle Scheiben aufmachen, dann muss man halt den Dreck fressen, das ist halt nun mal so. Und so, ich dachte immer, die Amis sind so. So, hey, man kann natürlich stufenlos fahren, aber hey, wir sind richtige Amis, wir fahren Lastschalter. Weißt du, wie ich meine? Ich dachte, dass eher das eine größere Rolle spielt als jetzt der Wirkungsgrad. Oder täusche ich?
Habe ich auch gedacht, habe ich ehrlich gesagt auch gedacht. Und das war auch so ein bisschen Teil der Vermutung, warum ich denke, ja, jetzt nur auf stufenlos gehen, machen die wahrscheinlich nicht, weil die ganzen konservativen Amis, sie wollen alles schalten.
Genau.
Scheißegal, auch wenn es nicht, auch wenn das andere genauso gut ist vom Wirkungsgrad, wir wollen schalten. Nee? Nee. Haben
Auch
sich,
die
haben
Amis
sich,
werden erwachsen.
weil die müssen ja auch Überzeugungsarbeit bei solchen dann leisten, bei solchen Menschen, die dann halt sagen, ich will Lastschalter haben, nichts anderes. Ne? Also, okay, gehen wir weiter. Was haben wir noch vermutet? Was stimmt noch? Was stimmt nicht?
Ja gut, das Getriebe war nicht so. Ansonsten, gut, ich meine, das Softclose haben wir gar nicht angesprochen, letztes Mal. Finde ich aber, also doch haben wir drüber geredet, mit der Mähdreschertür, dass man die entweder zu arg zuknallt oder zu wenig. Und das natürlich, und dieser Zugang über PIN-Code, das ist natürlich auch wild. Kann man den dann auch darüber starten, oder schließt man einfach über PIN-Code seinen Schlüssel für den Schlepper dann im Schlepper ein?
Nee, also ich, boah, das, also ich habe das noch nicht ganz verstanden, wie das mit dem PIN-Code und der Tür funktioniert. Ich glaube, da gibt es keinen PIN-Code für. Aber
Sondern.
dass du ja, fahrerbezogene PIN-Codes hast, um, ja, um die Maschine zu starten, dass du, wenn du wechselnde Fahrer hast, keine Probleme mit Schlüsseln hast.
Ach so, es
Dass du
geht nicht ums
Schlüssel irgendwo
Reinkommen,
hinlegen
sondern es
musst.
geht nur ums Starten.
Ich glaube schon. Ich bin mir aber auch nicht so ganz sicher. Dass du quasi so einen universellen John Deere-Schlüssel zum Aufmachen hast. Und zum Starten brauchst du halt den Code. Das ist aber jetzt nur Spekulation, das weiß ich jetzt auch nicht. Das habe ich auch noch nicht so ganz daraus lesen können. Aber das ist so eine Sache mit dem Start-Stop-Knopf, dies, das. Ja, chillig. Was hat man noch? Ja, auf der Kabine halt, also Joystick, Command Pro. Es gibt ja sogar zwei Versionen, eine einfache Version und eine komplizierte. Damit keiner überfordert ist mit dem Joystick. In einfacheren Märkten. Aber dass der Joystick drauf kommt, haben wir auch gesagt. Neue Armlehne mit Bildschirm, mit Steuerung für Radio und den ganzen Kram, diese ganzen Komfortfunktionen im Bildschirm. Jo, und was noch? Was haben wir noch gesagt? Ja, Autonomie kam rein, da haben wir so gar nicht drüber gesprochen, aber das war ja klar. Das gibt es ja beim neuen RX auch schon. Ist ja alles Mögliche, was jetzt schon mit Autonomie angeboten wird, und der ist auch Autonomy Ready. Und was haben wir noch? Ich weiß gerade nicht.
Also ich hab heute Morgen beim Frühstück in der Profi geschaut, die Zulassungszahlen von den Traktoren, und dann so Steyr eher, da war immer so die Top 3 abgebildet, und Steyr war eher so im so 100 bis 140 PS Segment, und Fendt war mit dem 728, das war Top 1, 1800 Stück letztes Jahr verkauft. Und da hat man schon so ein bisschen gesehen, bei John Deere war erst 6215, nee, 6250R, dann kam, glaube ich, der 6185R, und dann kam der 6210R, so. Und dann hast du natürlich schon festgestellt, so MF hat nur kleine Traktoren verkauft, und bei den anderen Marken ist irgendwie nicht so ausgeprägt. Also die haben relativ wenig Verkäufe. Und ich glaube, das hat man schon gesehen, so in den letzten Jahren, dass sich da Fendt und John Deere schon so ein Kopf-an-Kopf-Rennen gibt, oder? Und das ja schon auch die mit Abstand meistverkauften Marken bei uns in Deutschland sind oder meisten Neuzulassungen haben. Und jetzt hat natürlich Fendt schon vor über 10 Jahren gut vorgelegt mit dem 1050 als größten Standardtraktor. Dass da John Deere irgendwann was bringen muss, ist klar. Jetzt hat Fendt letztes Jahr das Update gebracht für den 1000er mit nicht unbedingt riesiger Leistungssteigerung. Und jetzt kommt halt John Deere.
Da haben ja manche echt einen großen Leistungssprung erwartet. Ja, da haben ja manche Richtung 600 PS auch erwartet, weil der Antriebsstrang kann es tendenziell. Also zumindest, oder zumindest das Getriebe oder der Triebsatz theoretisch. Ist nur die Frage, ob der Motor das mitmacht. Und den Motor kenne ich auch, ich sag mal, im Drescher und sonst auch nur auch mit Freigaben nur ab bis 550 PS. Und das wird wahrscheinlich der begrenzende Faktor sein.
Aber das ist ja 12,5 Liter Motor im 1000er.
Ja, genau.
Ja, und John Deere zahlt mit 13,7 Liter. Ich meine, dass John Deere sich das nicht auf sich sitzen lassen kann und die dann natürlich auch da was in die Richtung bringen müssen, das war ja zu erwarten. Aber wer jetzt so gesehen, wenn man dieses Battle hier jetzt nimmt, wer fängt jetzt wieder dran? Aber die haben ja erst letztes Jahr optimiert.
Dann ich denke aber auch, dass wenn du jetzt du hast deinen Konzern, guckst dir an, was brauchst du jetzt, was braucht der Markt, was entwickelst du? Und wenn du jetzt hier deine Motorenpalette anguckst, dann richtest du ja danach die Maschine, so gesehen. Und wenn jetzt schon dir auch einen 12,5 Liter Motor gehabt hätte im Programm, dann hätten sie wahrscheinlich auch einen Trecker mit diesem 12,5 Liter Motor gebaut. 12,5 Liter Motor gibt's aber im John Deere Konzern nicht. Es gibt diesen 13,6 Liter. Dann haben sie sich gesagt, gut, okay, ja, nehmen wir den. Hat jetzt noch einen Ticken mehr Hubraum und nochmal deutlich mehr Leistung als im Potenzial wie der Wettbewerber, aber sollte passen. Ne? Und zack, bumm, landet er in so einem Trecker, denken sie sich auch, ja, ist ja vielleicht ein Ticken größer, als der Markt so direkt nachfragen würde, aber so in 1, 2, 3 Jahren ist die Nachfrage bestimmt da oben und ja, jetzt ist er halt da, ne? Bauen wir einen Trecker rund um den Motor rum. 600 PS, richtig Leistung, auch teilweise Offboarding, alles andere auch so auslegen, weil ich denke nämlich nicht, dass du diese 600 PS mit dieser Bereifung auf den Boden kriegst, mit der europäischen, mit der 965-46, bei schwerer Bodenbearbeitung, bei langsamen Geschwindigkeiten, wird das ganz, ganz schwierig, die Leistung auf den Boden zu bekommen. Auch wenn du den voll ausballastierst, hier mit diesen 24 Tonnen und Luft runterlässt, das ist schon schwierig. Das ist Knicklenkerniveau, 600 PS. Ja, das ist schon...
Ja, und jetzt geh mal ein paar Jahrzehnte zurück. So, wenn so hier wie Hobbyknebel sein K700, wie viel hat der, da gibt's doch zwei Versionen, 180 PS oder was hat er, oder 205 und den, noch den stärkeren, den V12, da hattest du im Knicklenker oder in der DDR hatten die das ja auch, da sind die auch mit solchen riesen Knicklenkern gefahren, damals war 200 PS halt noch überdimensional, aber das hatten wir ja schon mal, war es nicht auch in der Folge von Hendrik Lindemann, man denkt immer so, jetzt hat man das Maximum erreicht. Und dann kommt wieder einer ums Eck und hat nochmal weiterentwickelt und setzt nochmal eins drauf.
Ja, ich finde auch diesen Trend interessant, dass es anscheinend dahin geht, ja, also das Fahrzeug an sich und ich sag mal, der ganze Zugkraftantriebsstrang ist auf so und so die Leistung konzipiert. Der Motor kann aber mehr, falls du noch andere Verbraucher hast. Gab es ja damals jetzt noch nicht. Dann hat es seine Leistung und fertig. Und jetzt geht's ja immer mehr und mehr dahin, auch ein bisschen mehr Leistung bereitzustellen, wenn der Hersteller sich sicher kann, okay, die geht aber auch nicht nur durch den Antriebsstrang so gesehen. Und wir können sicher sein, dass es hält. Das wird ja alles auf Dauerlast ausgelegt. Und ich glaube auch, dass es da zukünftig mit der Elektrifizierung deutlich weiter in die Richtung geht, dass wir viel mehr installierte Leistung haben für alle Komponenten, als wir am Ende durch einzelne Komponenten schicken können. Weißt du? Zapfwelle, Antriebsstrang und so, dass du so Lastspitzen abfangen kannst.
Das hat ja Klaas, sag ich mal, mit ihrem Zwei-Motoren-Häcksler ja in anderer Form ja schon mal gehabt eigentlich, oder? Dass sie sagen, hey, wir brauchen für den Antrieb, brauchen wir eben nur den kleinen Motor Und der reicht uns für diese Komponente und eben fürs Hexaaggregat, um eben den Durchsatz zu schaffen, haben wir noch einen zweiten Motor mit drin, der dann eben unseren anderen Anspruch bedient. Das war ja von der Idee her eigentlich schon so gedacht, wie du jetzt sagst.
Ja, kann man schon so sagen, ja.
Aber warum, um da jetzt mal beim Hexer zu bleiben, warum ist man davon wieder weg? Weil das Nachfolgemodell hatte ja, welchen habt ihr? Habt ihr den mit zwei Motoren oder mit
Ich
einem?
glaube, eben mit einem schon lange, also den wir haben, der ist ja schon dein Nachfolger, also da gibt es ja einige Generationen dazwischen. Nach dem Doppelmotor 79 kam ja der V8 79 mit dem V8 MAN, soweit ich weiß.
Und bei euch
Und
jetzt?
dann. Was?
Und bei euch?
Wir haben den Sechszylinder MAN, den
Ach so.
D42.
Okay.
Ich überlege gerade, ich meine nämlich auch, dass damals ja 79 und 89 quasi baugleich waren, nur 89 hatte halt mehr Leistung in den Doppelmotoren. Und ich weiß nicht, ob es nicht auch noch eine andere baugleiche Stufe gab mit einem Motor, aber ich glaube nicht. Dann kam, glaube ich, eben 79 mit dem V8 und der 89 dann eben mit dem V12. Und ja, jetzt heutzutage auch noch der 99 dazu mit V12. Und ja, wir haben halt schon den Sechszylinder dann jetzt. Der ist ja auch, der 79 ist ja der einzige mit dem Sechszylinder MAN. Also minimal mehr Hubraum wie der Mercedes-Motor, aber deutlich mehr Leistung. Knapp 800 PS. Ja, und ich glaube, das haben sie gemacht wegen dem Abgasstrang. Weil du zwei Abgasnachbehandlungen bräuchtest sonst. Und zwei Abgasnachbehandlungen und Homologation und so stelle ich mir ganz schwierig vor mit zwei Motoren.
Kann man das nicht zusammenführen und dann zusammen behandeln?
Kann ich dir nicht genau sagen, aber ich denke nicht, wenn du den getrennt betreiben willst und quasi das, der halbe Abgasstrom, wenn nur einer läuft, da durch muss, weiß ich nicht. Stelle ich mir schwierig vor. Ich kann es dir aber auch nicht genau beantworten, warum, aber ich denke, es war einfach eine Kostenfrage. Und, ja, oder eine Aufwands- oder eine Machbarkeitsfrage und war wahrscheinlich einfach nicht mehr drin. Und soweit ich weiß, war die Ansteuerung von dem zweiten Motor auch problematisch damals, weil der halt nur anging dann am Feld, dann ist er nicht warm gelaufen auf dem Weg dahin. Dann wurde er im Feld angestellt und zack, direkt voll auf die Fresse. Und dann, so wie ich das mitbekommen habe, sind dann immer die Kopfdichtungen hochgegangen. Weil du den wohl auch nicht so gut ansteuern konntest auf der Straße, um schon mal warm laufen lassen oder so.
Das wäre natürlich clever gewesen, wenn es da schon so eine Funktion gegeben hätte. Stimmt, da habe ich mir noch gar nie Gedanken drüber gemacht. Klar, du ballerst ja Vollgas mit einem kalten Motor. Klar.
Ja, und das ist schon die Sache. Ich fahre morgens, wenn ich morgens mit dem Hexer losfahre, dann stelle ich den an, lasse den erstmal ein bisschen warm laufen, wenn es so richtig kalt ist, so 5 Grad draußen, merkst du richtig, wie der richtig knattert noch. Und dann fährst du halt in Standgas los mit 1000 Umdrehungen und so, und dann wird alles langsam warm und dann, ich sag mal so, auf halbem Weg, wenn du 10, 15 Minuten fährst, dann drehst du auch die Drehzahl oder kannst auch mal ein bisschen hoch, ne, aber wenn du am Feld angekommen bist, ist der Motor noch nicht ganz warm. Der 800 PS Motor, der langweilt sich hier. Fahrantrieb. Pff. Interessiert den gar nicht. Ja, deswegen. Ja, ich glaube, das ist der Grund. Und deswegen, also Elektrifizierung im Häcksler wird auf jeden Fall noch nicht kommen, denke ich. Macht noch keinen Sinn. Gibt kaum was Effizientes als einen Riemenantrieb. Nur wenn es so um viele verschiedene Drehzahlen, Drehzahlflexibilität und so geht und trotzdem Wirkungsgrad, da ist das interessant. Also vielleicht Antrieb, aber ansonsten auch Mähdrescher, da könnte ich es mir schon eher vorstellen, obwohl das auch wieder das Problem ist mit Elektrifizierung, mit Dreck und mit Kühlung, wenn das gekühlt werden muss, Brandgefahr, die ganze Scheiße da beim Drescher. Also es hat beim Drescher bestimmt Nutzen und gibt bestimmt Flexibilität bei der Einstellung, beim Fahren und so. Was auch, ich sag mal, die ganze Konstruktion Mähdrescher bestimmt noch mal ein bisschen auf den Kopf stellt. Aber der Aufwand ist einfach hoch. Und Elektrotechnik oder ja, Elektromaschinen sind einfach teuer. Die Softwareentwicklung dafür ist teuer, alles teuer. Abstimmung. Dann doch lieber einen einfach stumpfen Gummiriemen, alle gleiche Drehzahl, fertig. Ein Variator dazwischen gut ist.
Altbewährte Technik,
Gut.
oder? Also allgemein
Ja,
in so einem
klar.
Mähdrescher hat sich jetzt bis auf Durchsatzleistung, Korntankgröße, allgemein Maschinengröße und Schneidwerksbreite ja eigentlich von der grundlegenden Technik nicht viel getan in den letzten Jahrzehnten.
Ja, nicht viel getan, würde ich jetzt
Also
nicht sagen. Ich
vom
meine, guck dir den
Prinzip her
CR11 an
funktioniert immer noch alles gleich.
mit dem stufenlosen Getriebe, mit dem liegenden, also angewinkelter Motor. Also, ja, es wurde halt nicht komplett gewechselt auf einen andere Antriebs, also wie diese elektrische, wie wir gerade gesprochen haben. Aber ich finde, das ist schon viel passiert. Aber es ist ja schon so, du sagst auch, ich sag mal, in der Automobilbranche oder so, ja, passiert vielleicht mehr. Aber beim Drescher ist ja einfach Einsatzsicherheit wichtig, Zuverlässigkeit. Dass möglichst wenig passiert, dann musst du auf gesetzte, erprobte Sachen setzen und dann kannst du halt nicht solche Sperrenzchen machen.
Ja, das stimmt.
Tja. Junge, dir fallen gleich die Augen zu.
Ja.
Hättest du doch mal einen Red Bull genommen.
Ja, es ist 23:25. Ich versuche gerade wieder meinen Rhythmus zu finden. Ich komm so schlecht aus dem Bett morgens, aber ich will jetzt echt wieder um 6 Uhr aufstehen, aber es ist, oh, ich weiß auch nicht. Es ist schwierig gerade.
Will ich auch. Das Problem ist, wenn du um 2 oder 3 Uhr ins Bett gehst, dann ist das ziemlich schwierig.
Was machst du denn aber wieder so lang, Kalle?
Ach, keine Ahnung. Also Angebote schreiben, Rechnung schreiben, schneiden. Schneiden müsste ich hauptsächlich nochmal wieder. Irgendwelche Scheiße durchsuchen für Biogasanlagen.
Ja,
Und
du,
hauptsächlich.
es war doch diese Woche Wartung, oder nicht? Letzte Woche. Was war heute in der
Letzte
Story? War doch auch
Woche
irgendwas mit
Wartung.
deinen
Heute hatten wir
BHKWs.
Abgasmessung, Emissionsmessung,
Abgasmessung.
NOx. Auch richtig großer Schwachsinn. Also NOx-Wert jetzt 500 Milligramm pro. Oh, jetzt frage ich mich, jetzt nicht, dass ich was Falsches sage. Milligramm pro Liter, glaube ich. NOx. So. Und, also Stickoxide, ne? Das ist ein Reizgas. Und ich sag mal, so in Stadtumfeld und generell, wenn du hohe Dichte hast und viele Leute sind, dann ist ein Reizgas, was so die Atemwege reizt, natürlich nicht von Vorteil. Wenn das auf dem Land in die Luft geht und abregnet, dann irgendwann als. Ja, ich sag mal, Stickstoff in Düngerform fast schon. Da juckt das keinen. Und wir müssen ab 2029 100 Milligramm NOx einhalten. Und das ist einfach jetzt weiß ich, das ist der größte Quatsch, weil wir müssen für 100.000 so einen fucking SCR-Cutter einbauen. So wie da alle diese Tonnen, die ja rechts am Trecker dran sind. Das in groß für die Biogasanlage. Kostet nur Geld, bringt gar nichts. Gefühlt. Also als ein Ergebnis. Oh, Milligramm pro Kubikmeter, Entschuldigung. Also wir müssen von 500 auf 100 Milligramm pro Kubikmeter NOx
Ja, ich
runter.
habe es gerade auch gegoogelt, ich bin auf 200 gekommen. Bis zweiter neuer EU-Vorschlag ab 2030 verschärft 20 Milligramm pro Kubik Jahresmittelwert. Wird ab 2030
20.
angestrebt. Das stehe, ich habe es jetzt nur gerade einmal ganz, ganz plump in ChatGPT gegoogelt. Aber das ist, ja, wie du sagst, so, es wird sowieso. In der freien Natur ist es ja nicht so eine Belastung und auch nicht so konzentriert wie jetzt in der Stadt. Aber das ist schon, ich weiß auch nicht, das ist auch das, was mich irgendwie so abfuckt an der heutigen Zeit, dass man irgendwie immer nur noch mehr reguliert und immer noch mehr irgendwie so, man verschärft Sachen, auch so Schutzvorrichtungen. Es sind so viele Sachen, wo einer ums Eck kommt und sagt, so, wir müssen das jetzt verschärfen. Aber auf welcher Grundlage, frage ich mich so oft. Und das ist so, heute Morgen habe ich AdBlue getankt im 726, da habe ich mal so durchgerechnet, okay, auf dem Betrieb, da gibt es nur noch einen Bulldog ohne AdBlue. Und dann denke ich mir auch so, AdBlue ist eigentlich was, wo der freie Markt nicht gefordert hat. Also es war keine Nachfrage danach da. Niemand, also
Ja,
so.
obwohl, also in Stadtgebieten kann ich es verstehen. In Stadtgebieten macht das
Kann
Sinn.
ich
Viel
auch, kann ich
Verkehr,
auch.
Autos, Busse, LKW.
Ja, verstehe ich
Da
auch. Aber nicht
verstehe ich
mit dem
das.
Bulldog, wenn ich durch die Landschaft fahre. So, ich meine, auf der anderen Seite, die
Du kannst
Natur
halt nicht
lebt ja mehr
garantieren,
oder
wenn du
weniger vom
einen Trecker
CO2, oder
an der
nicht?
Baustelle in der Stadt hast, du kannst ja keine Ausnahme machen, so von mir, ja, nö, bei euch, ihr müsst ja nicht machen, ihr fahrt ja nur auf dem Land. Das stimmt ja nicht. Es fahren ja nicht alle Trecker nur auf dem Land rum.
Ja, aber dann kannst du immer noch, ich meine, über schwarzes oder grünes Kennzeichen kannst du dann immer noch ein bisschen entspannter machen und sagen, ja gut, wir haben grüne, du kannst halt ein schwarzes Kennzeichen nur auf dem Bulldog anmelden, der das hat, aber dann ist vielleicht die Entwicklung wieder nicht lohnenswert, weil es dann nur ein
Ja.
kleiner Teil von den Traktoren eben einbaut und dann wäre das wieder eine Sonderfunktion, die man dann mit einbaut. Aber es spielt ja mal keine Rolle. Aber ich tank so und denke mir so, hey, eigentlich so, früher war das, man wollte einen Bulldog mit mehr Leistung. Dann hat man größere Wägen dazu entwickelt, weil einfach eine Nachfrage da war. Dann kamen die Biogasanlagen, dann hat man größere Häcksler gebraucht, so. Und der Markt hat eine Nachfrage und die Hersteller kommen dieser Nachfrage nach und jeder führt das eben so aus, wie er will. Aber mit diesem AdBlue oder auch mit diesen ganzen Bestimmungen, die wir heutzutage auferlegt bekommen, das ist ja eigentlich eine politische Einführung, die ja so gesehen aus Klimaschutzgründen gemacht werden soll, ja, aber wo ja der Markt niemals danach nachfragen würde, weil es ja eigentlich, sei es diese ganze Abgasnachbehandlung und so, gibt, werden ja die Traktoren viel anfälliger oder allgemein die Motoren so. Die Entwicklung wird um einiges teurer. Die Maschinen haben mehr Technik, mehr Aufwand. Jetzt hast du auf einmal zwei Sachen, die du tanken musst, anstatt nur eine. Und niemand würde ja rein oder es ist ja in keinem Interesse von einem Hersteller von Landmaschinen, das alles zu verkomplizieren und aufwendiger und teurer zu machen. So. Und diese Nachfrage wurde ja künstlich erzeugt eben über Vorgaben in der Politik. Und das denke ich mir jetzt hier mit deinem NOx-Wert auch so. So. Wenn da jetzt an jedem Eck ein Grenzwert überschritten wäre und man sagt dann, hey, komm, dann müssen wir danach gucken, dass man das besser in den Griff kriegt. Ja, aber es werden Sachen verschärft, obwohl gar keine wirklichen Probleme damit aufgetreten sind.
Ja, das kann man ja jetzt, also die Regierung würde das ja nicht veranlassen, wenn es nicht auch eine Wirkung hätte, wenn es nicht wissenschaftlich basiert wäre irgendwo. Es ist ja schon so, also ich sag mal, durch NOx, was in die Luft kommt, entsteht Ozon, oder entweder Ozon oder saurer Regen, der runterkommt. Also Regenwasser, pH-Wert geht Richtung, keine Ahnung, Richtung 5. Und ist die Frage, ob man das jetzt macht und ob das wirklich so eine krasse Wirkung hat, dass man das jetzt begrenzt. Also eine langfristig bessere Wirkung als das ist, was es jetzt kostet, dass du, keine Ahnung, weniger Korrosion hast oder so. Aber ich wüsste auch nicht, ob saurer Regen jetzt so viel Schaden verursacht. Das kann man jetzt, glaube ich, schlecht sagen. Also in Städten kann ich das mit Luftqualität für Menschen und so kann ich das voll verstehen. Aber ich glaube, auf dem Land, ja, ist der Effekt, glaube ich, nicht so dolle. Und das ist jetzt, glaube ich, so die Sache. Aber du musst es halt irgendwie regulieren, weil es irgendwo ja auch noch zu Schäden führen kann. Deswegen verstehe ich auch die Seite. Aber die, ja, so Symptome, die das verursacht, wie bei uns, dass du dann diesen scheiß SCR-Cut dir da hinstellen musst, der eigentlich nichts bringt, denkst du auch, ja, warum eigentlich? Aber es hat dann auch mit der Standardisierung zu tun. Gleiches Recht dann für alle, ne? Egal wo.
Und was aber noch dazu kommt, ist ja, du musst jetzt nochmal kurz bevor deine Anlagen auslaufen, musst du es nochmal investieren. So, wenn du jetzt wissen würdest, ich investiere jetzt das Geld und dann läuft es nochmal 20 Jahre, ist es auch was anderes als, weißt du, da zwingt man oder macht man es ja noch schwerer. Dann würdest du vielleicht sagen, hey, mal angenommen, bis 2030 muss der Cut installiert sein, so. Deine Anlage läuft bis 2031. Dann kannst du ja entweder aussuchen, ob du im Jahr 2030 noch das Geld dafür investierst oder sagst halt, ja, lohnt sich nicht mal mehr. Dann schalte ich lieber früher meine Anlage ab, bevor ich hier nochmal groß investieren muss. Das macht einem Betreiber wie dir jetzt in dem Fall das ja auch nicht einfacher, sondern sind wieder Kosten, die dich wieder vor neue Herausforderungen stellen. Und da muss man sich fragen, ob du nicht schon genügend Herausforderungen hast in deinem jungen Leben.
Ja, das ist eine Frage, die man sich wirklich stellen kann, ja. Ja, da wird
Das finde
natürlich
ich
nicht
halt so
differenziert,
schade
ne,
irgendwie,
klar,
dass
aber.
das klar, du sagst natürlich, klar, man muss natürlich hergehen und sagen, ja, gleiches Recht für alle, aber ich finde, man muss trotzdem auch in manchen Sachen abwägen und einfach sagen, hey Freunde, man muss nicht alles bis ins kleinste Detail zu Ende regulieren. Das
Ja,
ist,
vor allen
glaube ich,
Dingen,
auch
wenn wir
das
jetzt von
große
400 auf
Problem.
100 Milligramm pro Kubikmeter gehen und dafür müssen wir diesen scheiß Cut da hinstellen, da denke ich mir, Junge, meinst du, das macht dann wirklich so einen Unterschied? Ich weiß
Ja,
nicht. Also,
wer
falls ihr da
stellt
eine
sich da
Ahnung von habt
hin?
und dann eine gebildete Meinung zu äußern könnt, dann schreibt uns gerne. Vielleicht liegen wir ja auch falsch. Mal gucken. Das ist ja die Sache. Also, du darfst ja nie, du musst ja immer bedenken, was du nicht weißt. Das wird ja schon irgendwelche Gründe haben und ja, natürlich kann man denen auf den Grund gehen und wenn man dann merkt, okay, das ist ja wirklich Quatsch, dann sollte man da was gegen sagen. Und wenn man aber merkt, okay, hier und da hat das schon seine Berechtigung, lass das mal so, dann muss man natürlich auch sagen, ja, okay, hattet recht.
Aber, also ich kann mich noch erinnern, Herr Rieck, mein Lehrer in der Berufsschule zum Landwirt, der hat uns mal so ein Schaubild mitgebracht. Ich versuche dir das jetzt hier mal zu zeigen mit dem Buch und für die Zuhörer versuche ich das zu erklären. Also das, wenn man die Größe von diesem Buch hier nimmt, das ist so ein ganz normales Taschenbuch, ja, vielleicht doch ein bisschen größer, dann war das der Ausstoß an den allerersten Dieselmotoren von vor, schlag mich tot, okay? Und dann war das so, das immer so aufgezeigt mit so Vierecken, um wie viel man das reduziert hat, diesen Ausstoß an CO2 an den Motoren. Und ganz zum Schluss waren wir an so einem mini kleinen Eck, ich glaube, ich weiß die Zahl nicht mehr genau. Ich meine 180stel, was die aktuellen noch ausstoßen von dem, was es ursprünglich mal war. Und natürlich hattest du früher, ich sag mal, so einen alten Daimler und dann holst du ihn in der Garage im Winter, holst ihn raus und dann kommt da hinten so eine richtig schwarze Rauchwolke so raus, auch wenn er so warm läuft. Das haben wir ja schon lange nicht mehr.
Ich glaube, ich weiß, welche Veranschaulichung du meinst. Das Ding ist, du darfst ja jetzt nichts durcheinander schmeißen, es wird kein CO2 gewesen sein. Weil CO2 ist direkt abhängig von der Menge an Kraftstoff, die du in diesen Motor steckst. Natürlich waren die Motoren nicht so effizient damals wie heute, aber nicht um Größenordnung. Also ich sag mal, damals vielleicht 20-25% Wirkungsgrad, heute 35-40. Ne? Das ganz zu Anfang. Aber Feinstaub und sowas wie NOx, also alles, was durch unsaubere Verbrennung verursacht wird, das war um ja Größenordnung mehr. Und das ist weniger geworden, weil die Einschutzdrücke gestiegen sind, weil die Verbrennung sauberer geworden ist, besser kontrolliert, dies, das, rechts, links, ne? Weil es einfach viel saubere Verbrennungen jetzt gibt, viel kontrolliertere Bedingungen gibt, deswegen ist die Verbrennung viel sauberer geworden und diese ganzen, ich sag mal, Emissionen, also anderen Emissionen außer CO2, sind halt deutlich zurückgegangen. Dadurch. Ja.
Also dann halten wir das so fest und sehen diese Reduzierung allgemein aller Schadstoffe, die aus dem Motor austreten, indem er verwendet wird.
Ja.
Und dann hat er uns gezeigt, wie groß der Wunsch der EU ist, wie groß dieses Kästchen noch sein soll. Und es sah so vom Verhältnis her wieder von diesen 180stel oder einem 180stel, wo noch übrig ist, will man jetzt das nochmal so stark reduzieren, dass von diesem 180stel nur noch ein 180stel in etwa übrig ist. So. Und das sind eben so Werte, wo nochmal so richtig unverhältnismäßig das jetzt nochmal reduziert werden muss. Das ist ja wie, man kann es ja auch übertragen auf eine Lernkurve zum Beispiel, wo man sagt, okay, am Anfang weiß man noch gar nichts und dann lernt man in kurzer Zeit relativ viel dazu und je mehr man schon kann, desto mühsamer wird das Lernen, oder? Also das heißt, am Anfang mal an einem total uneffizienten Motor, um jetzt in dem Schaubild zu bleiben, sehr viel zu verbessern, ist ja am Anfang, wenn der noch mega schädlich ist und mega uneffizient, ist es ja viel einfacher, das auf ein kleines Niveau zu holen, als wenn man schon einen guten Motor nochmal um Welten verbessern muss. Weißt du, ich meine? Und da kommt ja,
das kommt nähert ja sich irgendwann asymptotisch an so eine Gerade.
Genau.
Diese Kurve.
Ja,
das ist genau. Das Ding ist aber, du darfst nicht vergessen bei sowas. Für wie viele Motoren gilt das dann? Wenn es damals ganz wenige Motoren waren, heute aber ganz viele, musst du das ja multiplizieren mit der Menge an Motoren zu den jeweiligen Zeiten. Und deswegen kann das Ausmaß von solchen Regulierungen sich schon wieder ausgleichen oder annähern zumindest. Was ich jetzt in dem Fall nicht glaube, weil, ja, schwierig nachzuvollziehen. Aber, ja. Es ist schon so, die Kosten, die da gegenüberstehen, sind halt auch die Sache. Bei so einem SCR-Cut in dem Fall. Obwohl, ich meine, die Landtechnikbranche hat es ja auch überlebt. SCR.
Ja, schon.
Ist aber günstiger geworden. Gab es viele Fehler, war scheiße. Ja,
genau. Da musste jeder erstmal lernen. Da
aber überlebt haben wir es auch.
Ja, schon. Inzwischen.
Dann gibt es auch Leute, die regen sich über die schlechte Übersichtlichkeit auf. Weil da so eine riesen Mülltonne rechts im neben der Kabine steht, berechtigterweise, alles gut, verstehe ich, aber es haben alle überlebt, sagen wir mal so. Ich sag mal, solange das alles seinen Sinn und Zweck hat und ich sag mal, die Gesellschaft da am Ende von profitiert, weil, keine Ahnung, Gebäude weniger verwittern, weil es weniger sauren Regen gibt, was wirklich einen Effekt hat, alles gut, dann sage ich da nichts gegen, keine Frage. Ist die Frage, ob dieser Effekt halt da ist.
Oh, apropos positive Effekte, ich habe ein lustiges Meme gesehen im Winter, als es so richtig kalt war. Dann stand drunter, ich hoffe, ich kann es noch richtig wiedergeben, stand drunter, krass, wie schnell man schon einen Effekt gemerkt hat, nach gerade mal 2 Jahren, an dem die Deckel an der Colaflasche fest dran sind, haben wir auf einmal wieder einen richtigen Winter.
Ach, ja, Mann. Das finde ich auch so problematisch, wenn man sagt, es gibt keinen Klimawandel, weil der Winter ist ja jetzt wieder kalt. So, ach, Junge. Einfach mal so die Statistik so komplett ausgeblendet aus der Realität. Aber ja, ich weiß, was du meinst.
Ich meine, darf sie, man darf. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich es sogar gespeichert, aber muss ich nochmal gucken. Aber das habe ich halt auch nur so im Durchscrollen mal gesehen und fand es witzig.
Ja.
Aber ja. Ich glaube, wenn man über solche Sachen nicht mehr lachen kann, dann ist auch was schiefgelaufen. Aber ich muss ehrlich sagen, mich fucken die ab. Ich war in der Schweiz, Skifahren und da gibt's einfach Rivella, ohne dass der blöde Deckel da dran hängt. Also es tut mir wirklich von ganzem Herzen leid, aber ich glaube nicht, dass dieser Deckel unser Klima retten kann. Zumal ich
sowieso immer abreiß. Es soll ja nicht das Klima, also es soll halt Verschmutzung stoppen.
Ja.
Aber ich glaube auch nicht, genau, das ist nämlich auch die Sache, die gesellschaftlichen Kosten, was an Bequemlichkeit verloren gegangen ist, ist höher als der Nutzen. Bin ich mir auch sehr, sehr sicher.
Ja, genau.
Und das war, glaube ich, auch eher so eine symbolische Tat. Also,
ja, ich denke mir halt so, okay, ich drehe den Deckel sowieso drauf, ob der dran ist oder nicht, aber ich bin auch der den Deckel erstmal abreißt, weil es mich abfuckt, dass der da dran hängt. Ich bin aber auch der ihn dann zum Schluss wieder sauber draufschraubt. Also deswegen, für mich hat sich nichts geändert, außer dass ich mich irgendwie ein bisschen schikaniert fühle, weil es einfach umständlicher geworden ist.
Ja,
aber genau. Für mich, also rein mit dem schlussendlichen Produkt, gebe ich trotzdem am Pfandautomaten meine Pfandflasche mit Deckel drauf ab. Deswegen hat sich für mich nichts positiv verändert, sondern nur negativ. Schade. In diesem Sinne, aber hey, so ist Leber.
Geht vielen so, ne? Ja, genau, und das sind so Sachen. Also ist immer die Frage bei einer Regulierung, profitiert man da mehr von, als es kostet oder Aufwand ist? In ethischen Fragen sowieso nochmal eine ganz andere, aber das sind ja jetzt rein technisch, rein wissenschaftliche Dinge. Und da wird manchmal, glaube ich, auch nicht, ja, so weiß ich auch nicht, mit zweierlei Maß gemessen. Aber was werden wir machen? Können natürlich unsere Stimme dagegen erheben. Würde ich, glaube ich, jetzt die Tage auch mal machen, dass ich erzähle, was es eigentlich für ein Quatsch ist vielleicht. Wenn ich rausfinde, dass es Quatsch ist, muss man natürlich vorher mal ordentlich recherchieren. Vielleicht finde ich ja auch raus, scheiße, haben alle recht. Gut, dass wir es machen.
Wer weiß. Wer auf jeden Fall...
Bei Mercosur ist ja genau das Gleiche. Also ich meine, Mercosur war ja auch jetzt, also ich sag mal, gesamtgesellschaftlich hat das bestimmt einen Vorteil. Ne? Wenn natürlich der Vorteil eher in der Industrie liegt und nicht unbedingt in die Landwirtschaft verteilt wird, die dann leiden müssen, ist unfair. Weil die Landwirtschaft kriegt dann Preisdruck, kriegt aber keinen Ausgleich dafür, steht am Ende Gelackmeier da. Scheiße. Da kommt jetzt so eine Schlagzeile noch von wegen, was natürlich uns oder den Landwirten natürlich, die sagen, Mercosur ist Mist, natürlich in die Karten spielt, von wegen dieses mit Wachstumshormonen verseuchte brasilianische Fleisch oder südamerikanische Fleisch, bestätigt natürlich genau die Sorgen, berechtigterweise, denkst du auch, jo, 100%iges Beispiel. Ja, und dann können die halt auch, dann kann man auch sagen, ja, wir haben es euch ja gesagt. Zu Recht.
Ja, genau, eben zu Recht, das ist genau der springende Punkt. So, jeder hat es vorausgesagt, wie es sein wird, jetzt ist es genau so und jetzt steht man da wie der Ochs vorm Berg. Und die Landwirte sagen, ja, hallo, hättet halt mal uns gehört.
Mal angenommen, SCR-Katalysatoren wären viel teurer noch. 80% der Biogasanlagen hört auf, weil sie sich den Katalysator nicht leisten können. Und die Regierung rudert nicht schnell genug zurück oder reguliert es nicht schnell genug, dass es doch geht. Oder wie auch immer. Stehst du am Ende dann ohne flexible Energie aus dem Biomasse-Sektor da. Alles ausgelaufen, Infrastruktur für nichts. Nur weil irgendwer gepennt hat. Genau das Gleiche.
Ja. Ja, ich glaube, ich bin da auch noch, was so Sachen angeht, noch ein kleines bisschen kritischer als du.
Ja, ich
Weil
versuche das halt aus möglichst vielen Perspektiven zu sehen.
ja.
In jede Perspektive reinversetzen, was möchte diese Person erreichen, was hat die für Bedürfnisse, was hat die für, ja, keine Ahnung, Forderungen und Ansichten, ne? Und danach kann man sich das ungefähr zusammenreimen, wie sich das Ganze dann verhalten würde. Die Glyphosat-Geschichte ist ja genau das Gleiche. Gesellschaft sagt, alles scheiße, weil wir gehört haben, es ist scheiße, obwohl es vielleicht gar nicht so scheiße ist, wie viele sagen. Nur weil die WHO gesagt hat, dass es möglicherweise krebserregend ist, was ganz viele Sachen sind im täglichen Leben, aber da verfällt halt wieder das Verhältnis. Manche Sachen sind halt, ja, weiß ich nicht. Auf irgendeine Weise manchmal einfach zum Scheitern verdammt, obwohl sie da nichts mal, aber nicht mal was für können. Aber
Ja.
lass uns mal kein Trübsal blasen,
Ja, ich wollte
solange
gerade
wir.
sagen, lass mal dieses Thema jetzt und noch 10 Minuten über was Tolles reden. Ich habe heute in deiner Story gesehen, es gab mineralisch flüssig, es gibt mineralisch fest und es gibt organisch flüssig. Das Einzige, was bei dir jetzt noch gefehlt hat, ist organisch fest. Und genau das wird diese Woche noch mein Thema, nämlich meine Marbach-Saison startet diese Woche. Aber ich bin gerade
Geil.
so, schau mal, den ganzen Winter denkst du irgendwann oder. Das überfordert mich in meinem Leben immer hart. Ich denke immer, wenn es Frühjahr wird und es geht los, dann geht es so langsam los und man kann sich drauf einstellen. So auf einmal wird dann so, ja, man weiß, jetzt geht's los. So. Nee, es ist nie so. Von heute auf morgen geht's los und alles eskaliert. So am Dienstag hat's noch den ganzen Tag gepisst und jeder war noch völlig im Wintermodus und am Donnerstag waren wir dann am Pflügen, beziehungsweise es Mittwochnacht haben die schon angefangen. Donnerstag gepflügt, Freitag angefangen, Gülle zu fahren. Am Samstag Seniorchef schon mit der Kuldi-Eg durchgefahren oder mit der Gare-Eg durchgefahren, die Äcker und ab morgen oder übermorgen wird Sommergerste gesät. Junge, es ist so, du denkst, du bist noch mitten im Winter und rechnest so, ah oh ja, 1, 2 Wochen voraus, ja, irgendwann so, bäm, und auf einmal ist da. Und alle eskalieren und in ganz Feldstätten, es gibt keinen Bauer, der nicht fährt. Auf einmal kannst du in die Äcker und überall auf jedem dritten Feld siehst du irgendeinen fahren. Es ist so herrlich. Oh mein Gott, es ist so schön. Und jetzt sind wir schon in genau dem Struggle. Ich habe zu meinem Chef gesagt, wo ich in der Ausbildung war, kennst ja da, wo wir letztes Jahr mit dem 620 rumgefahren sind. Ich fahre die ganze Woche Gülle, kein Problem. Jetzt ruft mein Chef natürlich am Freitagmittag an aus Marbach und sagt, du, wie der nächste Woche haben wir Streiergucker, dann kannst du anfangen, du mich, also Substraten auszufahren. Ja, jetzt stehst du da. Jetzt sollst du bei 2 schon wieder auf einmal. Jetzt fängt es direkt so an, wie es im alten Jahr aufgehört hat. Aber jetzt, ich hoffe, ich habe einen guten Deal jetzt mit beiden und dann hoffe ich, dass es funktioniert. Dann kann ich jetzt noch 3 Tage Gülle fahren und dann begebe ich mich nach Marbach. Aber es ist so schön.
Geil.
Es ist so schön, wenn du so, du bist unterwegs, so nach der Mittagspause läufst du auf den Bulldog und er hat sich schon erwärmt von der Sonne. Du steigst nicht in den kalten Bulldog, sondern du steigst in den warmen Bulldog ein. Es ist, ach, es ändert
Diese
alles.
Sonnenstrahlen,
Klasse.
das dachte ich mir auch so die ganze Zeit. Regen, 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 dunkel, scheiße, alles Mist. Und dann einmal mal, bam, eine Woche Sonne, 15
Ja,
Grad.
ja.
Auf einmal geht alles rund. Insekten, Vögel, Krokusse kommen raus. Auf einmal ballert das und du kommst da gar nicht hinterher. Guckst du einen Wetterbericht, denkst du, ja, okay, bestimmt, ja, ändert sich bestimmt noch dreimal. Und auf einmal reißt alles los. Bogen trocknet ab. Du kannst auf einmal irgendwo fahren. Wahnsinn.
Ja,
Das ist der absolute Wahnsinn. Und
das war schon
da,
so.
genau wie du sagst, denkst auch, ja, dauert noch. Ne? Zack, bumm, ist da. Geht
Ja.
los.
Und das ist so ein geiles
Spritzen,
Gefühl.
Dünger streuen. Substrat fahren, das ist das, was bei uns im Moment alles so geht. Also ist eigentlich gerade düngungstechnisch ist alles unterwegs. Außer der Miststreuer, der kommt aber auch noch. Den Kompost streuen, Miststreuen, kommt auch alles noch. Also auch organisch fest wird bei uns noch kommen. Also alle Arten, alle Sorten bei Kunden, bei uns, also geht richtig rund.
Ja, geil, geil. Und ich finde, das geilste Gefühl ist, wenn der Boden dann so im Frühjahr mal wieder abtrocknet und du stehst dann so im Acker und hast so den Boden in der Hand und der riecht ja im Frühjahr auch so geil. Der fängt ja dann so geil an zu riechen, so anders. Und auf einmal ist er wieder trocken und du fährst dann mit der EEG durch und es ist so wieder so diese Bodenbearbeitung jetzt unabhängig vom Pflügen. Das ist so, oh, und der Geruch überall riecht halt nach Gülle und Mist. Es könnte nicht schöner sein.
Ist so. Ja, und erstmal das. Und ich finde auch, wenn du auf dem Acker fährst, auch die Spritze ausklappst und dann ein bisschen deine Bestände anguckst und merkst, wie die so langsam in Gang kommen, dann sind hier und da vielleicht schon so ein paar Mangelerscheinungen und so, wo du dich dann drum kümmern musst und so. Ach, da denke ich mir auch geil. Als ich hier, ich war gestern Abend Sonntag, habe ich auch mal Sonntag gemacht, habe mich auf den Trecker gesetzt. Das ist mittlerweile irgendwie das Sonntag machen oder das macht da nicht so ein Bild von, Junge, ich sehe aus wie der letzte Mensch.
Na, so schlimm war es nicht. Ich habe extra eins gemacht, wo es nicht so schlimm ist.
Und da sitzt du da drauf, guckst deine Bestände an und denkst dir, oh, es geht los, geil. Endlich wieder Spritze fahren, es lief alles, 728 lief. Es wird ein bisschen, es ist noch ein bisschen angefeuchtet, sage ich jetzt mal, der Boden. Du lässt den Druck aus deinen 800er Rädern ab, schön auf 0,7 runter und dann fliegst du dahin und denkst mir einfach, ah, geil, geil. Telefon ruhig, herrlich.
Ja, am Sonntag,
Ja,
ja, das ist so
und
das,
dann,
ne?
ja, aber am Sonntag, genau. Und heute Morgen brach wieder die Hölle los, ey. Meine Güte.
Ja, aber irgendwie, ich finde, da kommt auch so richtig so die Lebensenergie dann wieder zurück. Dann hat man auch auf einmal wieder Lust, so zu telefonieren, Sachen zu organisieren. So im Winter ist es eher so, du weißt, was du noch machen musst, aber du kommst nicht so richtig aus dem Arsch. Und im Frühjahr hast du auf einmal wieder die Energie, so. Und du hast auf einmal, du hast Bock, wieder was zu machen, was zu stemmen, was zu erreichen. Und da sehe ich mich halt gerade so richtig und auch in Verbindung mit Marbach. Kann nur gut werden. Es ist Schmerz. Wir haben es geschafft. Wir sind durch. Würde ich jetzt auch gerne auf unseren Podcast übertragen, weil ich bin auch durch. Übrigens morgen, Klasi, werde ich mich wie Klaas fühlen. Morgen machen wir nämlich an der Biogasanlage, da ist irgend so ein Balken runter gebrochen, machen wir morgen die Gashaube runter und müssen das wieder in Ordnung bringen. Da werde
Geil,
ich
mach
mich,
mal eine
da werde ich
Story.
mich, ja, ich meine, oh, die muss ich jetzt noch posten. Also ich poste jetzt noch schnell unsere Story vom Podcast auf. Ich habe neulich, da haben wir abends der Neffe von meinem Chef und ich noch die Sämaschine auseinandergebaut und da haben wir ein tolles Bild für dich gemacht. Das wollte ich noch schnell sagen. Also erstmal, Hannes, liebe Grüße an dich. Junge, der hört unseren Podcast, der wusste alles. Der wusste alles. Dann stand das so, worüber haben wir in der letzten Folge geredet? Über die Werkbank. Genau, wir stehen abends da. Dann guckt er so die Werkbank an und dann sagt er, also bei Klaas seiner neuen Regel durften wir so jetzt noch nicht Feierabend machen. Und das fand ich irgendwie so geil.
Nein, nein, jetzt
So,
echt.
ja, doch. Und das war so, und nochmal mit drei, vier Sachen,
Geil.
so mitten am Schrauben. Also mein Lehrbetrieb, der hat so eine 4 Meter klappbare Kuhn-Sämaschine. Und dann hast du eben 2 mal 2 Meter Walze und da waren die Lager halt am Arsch. Und dann haben wir eben von der Packerwalze hinten dann halt die beiden einzelnen Walzen rausgemacht, die Lager raus, neue Lager reingemacht. Und so während dem Schaffen und Montieren immer wieder. Ich bring's jetzt nicht mehr zusammen, das ist ja schon fast eine Woche her. Aber immer wieder hat er
Also
angefangen mit
er
irgendwelchen
hat
Sachen
unsere
aus dem
Insider
Podcast.
vorgebracht, oder wie?
Ja, natürlich, natürlich. Der hat alles gehört und hat
Wahnsinn.
immer damit angefangen. Immer kam er so mit dem Podcast. Ja, wie ist das jetzt eigentlich? Und was hast du da nochmal geschwätzt und so? Ey, das hat mich richtig gefreut. Und dann dachte ich mir, der hört richtig aufmerksam zu. War schön. Also liebe Grüße, Hannes, an dich, falls du auch die jetzige Folge wieder hörst. Hat mich sehr gefreut. Ich muss es nachher noch posten. Wir haben das nämlich extra für dich festgehalten.
Geil, ja, mach das, gerne, gerne. Ja, ich freue mich nämlich auch am meisten, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, alter, geiler Podcast, bin ich voll der Fan. Weil ich denke mir, das ist, glaube ich, die höchste Form der Anerkennung, wenn Leute sich eine fucking Stunde in der Woche diesen Mist reinziehen, den wir hier
Ach jetzt,
zusammenhauen.
ey, komm,
Ja,
so
nein,
ist es
aber Mist kann
nicht.
man jetzt auch nicht
Nee,
sagen,
nee.
aber ja, sorry, aber wenn sie sich eine Stunde Zeit nehmen, um uns zuzuhören, mit dem, was wir zu sagen haben. Und da, also das ist ja, glaube ich, das höchste Level an, ich sag mal, ja, wie soll man das jetzt sagen? Community-Bindung im Podcast. Da sind, wir
Ja,
erzählen
vielleicht.
so die engsten Sachen und so, alles, was jetzt im normalen Social Media Content und auch in den Dokus nicht so unbedingt kommt.
Ja. Ja, das deswegen kommt auch.
Podcast.
Und ich finde auch,
deswegen finde ich das richtig gut, wenn Leute sagen, ey, geiler Podcast, höre ich gerne. Ne? Ist, ich, wenn ich zwischendurch auf der Party bin und sage, hey, coole Videos, die das, ja, auch nice. Aber wenn Leute sagen, geiler Podcast, denke ich mir, Alter, geil. Feier ich richtig.
Und ich finde, Aufrufzahlen sind jetzt auch die letzten Folgen und so, wir kommen fast immer in die 4000 pro Folge. Und ich muss sagen, macht mich schon ein bisschen stolz. Wir sind da lange Zeit immer so um die 2,5, 2,8 rum und jetzt sind wir echt, haben wir uns gesteigert. Muss ich sagen,
also
finde ich gut.
Man kann, also zwischenzeitlich halt 20.000 Aufrufe im Monat.
Mehr? Ich glaube, wir sind da deutlich schlecht. Drüber sogar.
Ich glaube, keine Ahnung. Ich glaube, es ist okay für unser Format. Schauen wir mal. Ja. Entwickelt sich ganz gut. Macht Spaß. Und deswegen würde ich auch sagen, in der nächsten Folge nehmen wir früher auf oder hauen uns vorher noch einen Kaffee rein, damit das gleich von Anfang an wieder lebhaft ist. Und dann würde ich jetzt aber erstmal sagen, gute Nacht, Juni. Euch da draußen ganz doll frohes Schaffen, wenn ihr gerade den Tag gestartet seid. Ich werde jetzt auch noch ein bisschen was schneiden und dann gehe ich ins Bett und damit würde ich sagen, wir sehen uns und hören uns bei der nächsten Folge.
Machen wir so.
Macht's gut.
Gute Nacht.